Wenn ihr wüsstet, wie gut ihr schon vorbereitet seid auf meine Predigt. Wir könnten denken, dass der Thomas und Abisag und ich irgendwie einen geheimen Club haben und wir haben uns entschieden, dass wir probieren, so Weltallpick zu nehmen. Also es ist wirklich unglaublich, wie viel schon erwähnt worden ist. Und darum bitte ich ein bisschen um Geduld, wenn ich vieles nochmal aufrolle, wo ihr jetzt schon gehört habt. Kennt ihr das, wenn man eine Treppe auf- oder runtersteigt und es gibt so einen gemeinen Stegentritt, der ein bisschen tiefer ist oder ein bisschen höher und man merkt das nicht und es fängt irgendwie so ein langwieriger Stolperprozess an und bevor man vom Boden begrüßt wird, fängt der Körper so an zu schwingen und versucht irgendwie doch noch das Gleichgewicht zu behalten, bevor er dann nach langen Sekunden besiegt an den Boden sinkt. Ja, und dann liegt man da am Boden. Und eigentlich wäre das gar nicht so schlimm, oder? Man könnte wieder aufstehen und weitermachen. Aber nein, es gibt da etwas, wo das Ganze irgendwie noch schlimmer macht. Und zwar ist es so, dass bei einem ganz glimpflich verlaufenden Sturz, ohne Schmerz, das dort zack die Frage in den Kopf kommt, hat es jemand gesehen? Und noch bevor man sich überhaupt überlegen kann, ob es jemand gesehen hat, fängt man an zu schwitzen und das Herz fängt irgendwie schnell an zu schlagen. Und man muss sich überlegen, okay, was ist jetzt besser? So tun, als wäre nichts gewesen oder liegen bleiben. Hilfe annehmen oder schnell aufstehen. Ja, so werden wir irgendwie nicht gern beobachtet. Besonders nicht bei Fehlern. Ja, es kann sogar höchst unangenehm sein, die Überraschung. Was? Das hast du gesehen? Oder meine Güte, der hat mich die ganze Zeit beobachtet. Vielleicht sogar bei etwas sehr Unangemessenes, was du gemacht hast, bei einem Regelbruch. Vielleicht sogar bei einem Delikt. Und es läuft uns Menschen so den Schauerdruck ab, wenn wir uns vorstellen, es gibt jemanden, der alles gesehen hat. Also ein Gott, der alles sieht. Der ganze Mist, den du irgendwo mal fabriziert hast. Und nicht nur ein äußeres Verhalten, wie so ein Sturz, oder? Sondern alles, was du gedacht hast. Vielleicht hast du jemanden ums Bein stellen, damit er die Treppe runtergeht. Weiss es nicht. Oder alle Gefühle, die du gehabt hast. Und da bekommt man es irgendwie mit der Angst über, wenn man so mit dem Auge, alles sehende Auge, gegenübersteht. Und so heisst es zum Beispiel im Jeremia 16, 17. Und das heißt Gott, denn meine Augen sehen auf alle ihre Wege, dass sie sich nicht vor mir verstecken können. Und ihre Missetat ist vor meinen Augen nicht verborgen. Bedrohlich. Aber es gibt eine Angst, die sogar noch grösser ist, als die Angst, beobachtet zu werden. Als die alles durchdringenden Augen von Gott. Ja, es ist fast so ein bisschen das Gegenteil davon. Es geht um die Angst, nicht gesehen zu werden. Was für eine furchtbare Situation, da bin ich. Aber niemand nimmt mich wahr. Niemand sieht mich. Niemand weiß so ganz genau, wie es mir geht. Wie geht es jemandem, der von der eigenen Familie ignoriert wird? Oder in der Schule oder beim Arbeiten? Nicht wahrgenommen. Ein Teil vom Ganzen, aber irgendwie gar nicht wichtig. Wenn du nicht da bist, ist es egal. Und das ist ein Grauen. Was machen wir? Oder was machen die Menschen, vielleicht auch wir, alles zum gesehen werden? Hey, die sozialen Medien sind voll von Sachen, von waghalsigen Sachen, die Menschen machen, nur um irgendwie gesehen zu werden. Menschen scheinen lieber Sachen zu machen, wofür andere sich schämen würden, nur um doch irgendwie gesehen zu werden. Also, es ist angsteinflößend, an so einen Gott zu denken, sich vor Augen zu führen, an so einen Gott, der alles sieht. Aber nicht gesehen zu werden, das ist die Hölle. Ein blinder Gott oder ein Gott, der nicht mehr zuschaut, das ist die Hölle. Und jetzt habe ich in einem Buch gelesen, wo aus dem so eine Idee aufwirft. Und das es geht so ein bisschen so, das hat dann die Idee in den Raum gestellt, aha, Menschen, die können das irgendwie nicht aushalten, wenn sie nicht wissen, dass irgendjemand schaut. Ja, oder werden wir nervös. Niemand sieht mich, das können Menschen nicht gut aushalten. Und aus dem Wunsch, gesehen zu werden, haben sie irgendwie eine Gottheit erfunden. Und jetzt kann man sagen, so ein bisschen als Placebo-Effekt. Okay, ja, also Gott, der sieht mich dann irgendwie schon noch, wenn mich alle anderen nicht sehen. Und ich habe schon Sachen so schon ein paar Mal gelesen und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das immer so in die gleiche Reihenfolge geht, das Argument, wenn man so will. Also man sagt immer, erstens, es gibt den Mensch, da können wir irgendwie noch übereinstimmen. Zweitens, der Mensch der hat ein Bedürfnis, also der möchte jetzt gesehen werden. Der Mensch, wir wollen gesehen werden, wir können auch immer aufs Umgekehrte gehen, der hat die Angst, nicht gesehen zu werden. Und weil er den Wunsch hat, das Bedürfnis oder die Angst, entsteht daraus irgendwie so eine Religion oder ein Gott, wo man dann, dem kann man dann opfern. Das kann man eigentlich mit allen Wünschen und mit allen Bedürfnissen machen. Wir können zum Beispiel sagen, oh, der Mensch, der hat ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit, oder? Der will, dass die Sachen gerecht sind. Ah, okay, also dann basteln wir uns so einen gerechten Gott irgendwo. Wenn ich mich nicht rächen kann, dann wird irgendwie Gott das noch machen. Die grosse Macht so dahinter. Wobei der christliche Standpunkt, der ist eher der, es gibt einen Gott. Und der Gott, der hat den Menschen erschaffen mit Bedürfnis. Also mit Wunsch, auch mit dem Bedürfnis gesehen zu werden. Und in dem Bedürfnis hat der Mensch einen Hinweis auf Gott. Das heisst, selbst wenn mir alle Menschen von der ganzen Welt wieder zuschauen und mein Bedürfnis gesehen zu werden, ist also maximal gefüllt, ist es trotzdem noch nicht ganz gefüllt. Trotzdem bin ich nicht zufrieden. Da gibt es irgendwie etwas in dem Bedürfnis, in dem Wunsch, den nur Gott füllen kann. Das sind so ein bisschen die zwei Seiten. Und eigentlich möchte ich vor allem anmerken, was der grosse Unterschied zwischen diesen zwei Sichtweisen ist. Und zwar, ich sage jetzt mal so vom Argument gegen Gott, dort steht der Mensch am Anfang. Man geht immer vom Mensch aus. Und beim Argument für Gott, christlicher Standpunkt, der fängt immer mit Gott an und hört wieder mit Gott auf. Also Gott ist Alpha und Omega, wir haben es gesungen vorher, Herr, vor dir kommt alles und Herr, zu dir ist alles. Und wenn wir das so ein bisschen eigentlich zusammen anschauen miteinander, die widersprechen sich gar nicht. Weil auch der christliche Glaube, natürlich, wir kennen die Götter, die entstehen aus den Wünschen der Menschen. Falsche Götze. Aber jetzt ist es interessant, jetzt machen viele Leute einen Trugschluss. Viele denken, aha, also gut, wir machen die Beobachtung, Menschen bauen sich ihren eigenen Gott zusammen, oder? So wie sie ihn gerne hätten. Und weil es falsche Götter gibt, darum gibt es keinen richtigen Gott. Das ist, als würde man sagen, zu dem Rezept gibt es ganz viele falsche Zutaten. Dann kann es gar keine richtigen Zutaten geben zu einem Rezept. Das stimmt einfach nicht. Also die sind nebeneinander möglich. Und als Christ ist auch unsere Aufgabe, Gott zu erkennen. Und sehr oft passiert es uns, dass wir so einen Wunsch von uns irgendwie mit Gott zusammenmischen. Eine Zutat, die wir haben, eine ganz bekannte Zutat, würde ich sagen, ist, ich wünschte mir, es gäbe keine Hölle. Ich finde das einen sehr schönen Wunsch. Und jetzt tun wir das irgendwie so in Gott hineinmengen und denken, also gut, wenn Gott gut ist, dann könnte er niemals eine Hölle machen. Oder? Dann müssen wir aufpassen, da nehmen wir wie bei weit ein bisschen. Oder? Wir tun Gott mit unseren Wünschen so ein bisschen vermischen. Oder ein anderer Wunsch, hey, Gott hat mir die Liebe gegeben für die Person. Ja, es ist keine Christin, es ist kein Christ, aber Gott hat mir die Liebe gegeben. Da vermischen wir wieder etwas. Oder? Das ist unser Wunsch, den wir mit Gott zusammenmischen. Ah, ich möchte die Person mit dieser Lüge beschützen. Ich beschütze nur mit dem Lügen. Gott will, dass ich die Person beschütze. Es geht nicht ganz auf. Und die sich noch erinnern mögen, Gott ist gut. Oder? Gott der kann doch keine finstere Täler machen. Das als Vorbereitung, die uns heute erwartet. Das heutige Thema heisst, ihr habt es gesehen, der Herr, der sieht und versorgt. Yahweh Jireh. Yahweh, ich bin, der ich bin. Oder ich bin der eine, der ist. Und Jireh heisst wortwörtlich übersetzt sehen. Aber auch versorgen. Und was im hebräischen Wort so schön zusammenkommt, habe ich in deine zwei Wörter aufgeschrieben, damit es einem Deutschen zum Ausdruck kommt, der Herr, der sieht und versorgt. Und mir ist aufgefallen, dass die zwei Wörter auch im Deutschen ganz nah zusammen sind. Wenn jemand sagt, ich schaue auf dich oder ich schaue dir, dann heisst das nicht, ich beobachte dich, sondern es heisst, ich sorge für dich, ich schaue dir. Also öffnen wir unsere Ohren am Wort Gottes. Probieren wir ihn zu erkennen und nicht mit unseren Wünschen zu vermischen. Und lassen wir die Stelle von grosser Relevanz, wo der Name Yahweh Jireh vorkommt. Das ist im 1. Mose 22. Nach dieser Geschichte versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, legte auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz drauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte Jahwe Jire, der Herr sieht. Daher man noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sich sehen lässt. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dich segnen. Was ist passiert? Ja, der Abraham hat noch, bevor das passiert ist, von Gott die Verheißung bekommen, dass er der Vater wird sein von vielen Völkern. Und im zweiten Schritt hat er Abraham gesagt, hey, es ist Sarah. Sarah wird Mutter sein von diesen vielen Völkern. Und das Kind vom Abraham und von der Sarah war dann der Isaac gewesen. Also Gott hat es Menschen unmögliche möglich gemacht. Im Alter von 100 Jahren vom Abraham und im Alter von 90 Jahren von der Sarah haben sie ein Kind bekommen. Der Isaac, jetzt ist er da gewesen. Das versprochene Kind. Aber was jetzt? Jetzt fordert Gott ein Kinderopfer. Was ist denn jetzt los? Gott, Jahwe, fordert das Kinderopfer. Nein. Das lässt unser Gottesverständnis nicht zu. Das darf nicht sein. Abraham, lade dich nicht darauf ein, wenn wir ihm so ein bisschen zusprechen. Aber warum denken wir das? Warum löst das? Warum wird das ausgelöst in uns? Wir haben das Gottesverständnis geprägt von unserer Gesellschaft, von unserer Familie, hoffentlich aus der Bibel, aus dem Gesetz, aus dem Neuen Testament. Und ob du willst oder nicht, der Gottesglaube hat unsere Mentalität grundlegend geprägt. Und alle die Faktoren zeigen uns, nein, Gott fordert kein Kindsopfer. Gott fordert keine Tötung von Kind zu seiner Ehre. Das braucht er nicht. Aber wie wunderbar, dass du so denkst. Da bist du prägt von christlichen Werten. Weil es gibt tatsächlich Götter, die Kindsopfer gefordert haben. Denken wir an den babyfressenden Moloch oder an den Baal, den wir auch im Alten Testament davon lesen. Selbst in Karthago, wenn ihr das kennt, in den Jahrhunderten vor Christus, heute wäre das so angrenzend an Tunis in Nordafrika. Selbst in Karthago hat man in den 1920er Jahren Babyskelette ausgegraben. Viel. Dort sind Kinder geopfert worden, der Götter. Und viele haben lange abgestritten, was da in Karthago passiert ist. Und stattdessen findet man viele Artikel, wie so eine fortgeschrittene Stadt wie Karthago in der Zeit von Christus niemals so etwas Unmenschliches gemacht hätte, wie Kindsopferung. Menschenopferung, okay, Kinder, nein. Das geht nicht. So ist noch 2010 in einem ganz renommierten Magazin, das heisst Antiquity, ein Artikel veröffentlicht worden, der einfach versucht hat, die Babyskelette irgendwie anders zu erklären. Ja? Irgendwie anders zu erklären. Nein, das ist nicht... Das sind keine Babys geopfert worden, sondern die sind doch eh schon krank und ungesund und man hat sie dann dort sozusagen mit den Opfertieren begraben. Kinder umbringen, nein, das geht nicht. Das kann ich wie nicht glauben. Das war römische Propaganda gegen Karthago, die sind dort so ein bisschen verfeindet gewesen. Ich habe sogar gelesen, dass das christliche Propaganda könnte sein, Weil man in der Bibel liest von Göttern, die Kindsopfer fordern. Und wir jetzt als Christ können sagen, schau jetzt, da gibt es Beweis dafür. Und ich denke, brauchen wir den Beweis? Weiß es nicht. Das ist ein eine Nebensache in der Bibel, brauchen wir den Beweis? Auf jeden Fall, zurück zu den Fakten. Gemäss der Dr. Josephine Quinn von der Universität in Oxford ist 2013 der Artikel veröffentlicht worden, hey, es ist nicht abzustreiten, es hat Kindsopfer dort gegeben. Das ist und bleibt die wahrscheinlichste Erklärung. 2017, die haben es irgendwie nicht können auf sich sitzen lassen, haben gedacht, nein, wir machen nochmal einen Versuch irgendwie. Und dann liest sich schon ein bisschen anders der Artikel. Das sind die gleichen Wissenschaftler wie am Anfang. Und die haben dann wie so gesagt, okay, also vielleicht sind nicht alle Kinder geopfert worden. Ich habe dann gedacht, okay. Vielleicht sind nicht alle Kinder geopfert worden, die dort begraben worden sind. Der Artikel hat aber leider ein Jahr später nochmal veröffentlicht worden, weil der hat noch einige Fehler drin gehabt. Und dann haben sie im Magazin gesagt, hey, die Diskussion haben wir schon seit fast 100 Jahren, seit den 1920er Jahren. Und wir schließen die Diskussion jetzt mit der neuen Veröffentlichung von zwei Artikeln, die klar zeigen, dass Kindsopferung die wahrscheinlichste Erklärung ist für die Babyskelette. Ja. Hey, warum haben die Wissenschaftler so den Drang gehabt, Karthago zu verteidigen? Warum haben die wieder den Drang gehabt, zu sagen, nein, hey, das kann ich irgendwie nicht glauben mit diesen Kindsopferung? Wenn man den Artikel liest, schreiben sie am Schluss, man soll doch unbedingt noch andere Arten von diesen Kindertod anschauen, als, und jetzt kommt es, die unmenschliche Art von diesen Kindertod zu nehmen. Die unmenschliche Art. Ich glaube, da hören wir die Stimme von vielen. Nein, so etwas Unmenschliches, dass Eltern oder Gesellschaften ihre Kinder opfern an Gott, das nicht im vorgeschrittenen Karthago, in der vorchristlichen Zeit. Vielleicht irgendwo in einem Stamm oder so, aber nicht in dieser fortgeschrittenen Stadt. Und wisst ihr was? Mich persönlich überrascht Kinderopferungen nicht. Die überraschen, die schockieren mich, aber ich möchte mir sagen, aus einem außerbiblischen Grund überrascht es mich nicht, dass das passiert ist. Weil auch heute werden viele Kinder geopfert und es wird so als menschlich propagiert. Und ich wollte es nochmals so ein bisschen aufgreifen, so ein bisschen. Also es gibt den Mensch, sagt man, der Mensch hat ein Bedürfnis. Und in dieser Diskussion, ihr kennt sie vielleicht, kommen viele Bedürfnisse zum Ausdruck, dann sagt man, mein Bedürfnis nach einem gesunden Kind, mein Bedürfnis nach einer stabileren Partnerschaft oder nach Entscheidungsfreiheit. Vielleicht auch die Angst vor Überforderung oder die Angst vor der Gesellschaft. Das Schlagwort da ist immer wieder das Bedürfnis nach Unabhängigkeit. Also es gibt der Mensch hat das Bedürfnis nach Unabhängigkeit und aus dem Bedürfnis entsteht dann die Opferung von Kind. Es ist wie ein Abwägen, das Bedürfnis nach Unabhängigkeit wird höher gestellt, hat sozusagen die Rolle von Gott, als der Wert von einem Kind oder von einem ungeborenen Kind. Insofern ist es für mich gerade so einfach zu verstehen, warum Menschen in Karthago, die an eine Gottheit geglaubt haben, wo ihnen vielleicht, schauen wir da oben, vielleicht Wohlstand gibt, vielleicht Gesundheit für die ganze Familie, wenn man sein Kind opfert, dass die viel mehr einen Grund dazu hatten, ihre Kinder zu töten, als die Gesellschaft heute den sehr fortgeschrittenen Menschen erlaubt. Verstehen wir das? Es ist nicht der Fortschritt im technologischen Sinn, wo uns irgendwie erkennen lässt, aha, Kindsopferung, das ist gar nicht gut. Sondern es ist von Gott ein erleuchtender Verstand. Und die beiden stehen nicht im Gegensatz, sondern sie sind geschichtlich so stark immer zusammen, technologischer Fortschritt und Gottes Verständnis, dass man es durchaus verwechseln kann. Also die Menschen wo, und ich denke, auch von Herzen dagegen argumentiert haben, dass in Karthago keine Kindsopfer passiert sind. Ich glaube, die sind sehr viel mehr geprägt vom christlichen Gottesbild, als sie denken. Dass Völker tatsächlich Kinder opfern euren Gottheiten, das ist am christlichen Glauben unvorstellbar weit entfernt. Jetzt sind wir auf einer sehr interessanten wissenschaftlichen Reise gewesen. Aber einfach noch mal kurz. Kindsopferungen finden statt, haben stattgefunden. Und wenn ihr bei Karthago vielleicht denkt, ja, vielleicht glauben wir eher den anderen Wissenschaftler, habe ich einfach noch einen Artikel mitgenommen, einen neuen. Ein Fakt, der zeigt, dass in den 1450er Jahren sind zum Beispiel 140 Kinder geopfert worden in Peru. Ich habe den Artikel gelesen, ich glaube nicht, dass dann gegen Artikel zustande kommt, der sagt, oh, vielleicht war das doch eine Kindsopfer gewesen. Aber wir lassen das überraschen. Also, aber doch nicht unser Gott, Jahwe. Ja, das haben wir richtig festgestellt. Nein, nicht unser Gott. Wir dürfen wissen, dass Gott niemals ein Kindsopfer fordern wird, ein Menschenopfer fordern wird. Aber der Abraham hat weder das Gesetz von Mose, wo das verboten ist, noch hat er das Neue Testament gehabt. Aber ich finde es interessant, weil der Abraham hat nicht seinen eigenen Gott erschaffen. Der Abraham war nicht ein Mensch und er hat das Bedürfnis gehabt, ich möchte meinen Sohn opfern. Darum mache ich mir jetzt einen Gott, der sagt, ich soll meinen Sohn opfern. Das ist abstrus. Er hat auch nicht von Gott versprochen bekommen, wenn du deinen Sohn opferst, dann gebe ich dir Unabhängigkeit. Das hat Abraham nicht wollen. Oder ich gebe dir Wohlstand. Nein. Der Abraham hat nicht seinen Gott, seinen eigenen Gott kreiert. Er ist dieser Überzeugung gewesen. Es gibt einen Gott. Gott hat mich erschaffen, mit dem Bedürfnis, meinen Sohn auch zu schützen. Und in dem Bedürfnis, meinen Sohn zu schützen, erkenne ich Gott ein Stück weit. Aber, jetzt ist es so, wenn sich mein Bedürfnis, wir haben viel Bedürfnis, und Gott sich widersprechen, dann trau Gott. Dann trau Gott. Und der Abraham hat geglaubt, dass Gott Jahwe ein guter Gott ist. Und dass Gott alles möglich ist. Und wenn Gott gut ist und ihm alles möglich ist, dann kann er sogar den Isaac, wenn ich ihn geopfert habe, wieder von den Toten auferwecken. Und ohne den Glauben, dass Gott gut ist und ihm alles möglich ist, hätte Abraham sich niemals auf den Leidensweg machen nach Moria. Nein, dann wäre es heldenhafter gewesen, von dieser bösen Gottheit zu fliehen, ins Bekämpfen, ja sogar im Kampf mit dieser Gottheit zu sterben, um seines Sohnes willen. Aber das ist der Glaube von Abraham gewesen. So lesen wir im Hebräer 11,19. Und das ist vom Heiligen Geist in inspirierter Einblick in Abraham sein Glaube. Dort heisst es, Abraham dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Das hat Abraham geglaubt. Als ein Gleichnis dafür bekam er Isaak auch wieder. Also das macht nur ein guter Gott. Aber wer hat dann so einen naiven, grossen, festen Glauben? Hey, der Abraham war wahrhaftig ein Mann vom Glauben. Der Vater von allen, die glauben. Hey, der Abraham war bereit, seinen geliebten Sohn zu opfern für Gott. Was bist du bereit zum Opfern? Achtung, auch im Glauben, dass Gott gut ist und dass das Geopferte wieder auferweckt werden kann. Das war Abraham sein Glaube. Das muss auch unser Glaube sein. Sind wir bereit, unsere Arbeitsstelle zu opfern? Mit dem Glauben, dass der Herr sieht und versorgt und eine neue Arbeitsstelle erweckt? Sind wir bereit, eine Beziehung für Gott zu opfern? Mit dem Glauben, dass Gott sieht und versorgt. Mit einer neuen Beziehung. Vielleicht sogar mit einer neuen Beziehung zu der gleichen Person. Sind wir bereit, unseren Wohlstand, unsere Unabhängigkeit zu opfern? Mit dem Glauben, dass Gott sieht und versorgt? Worauf weist dich der Heilige Geist gerade jetzt hin und was liegt dir auf dem Herz? Merkst dir mal. Du bist vielleicht noch nicht bereit, der Abraham ist bereit gewesen. Und wie hat dann der Mann vom Glauben seine Bereitschaft gezeigt? Wie hat der Abraham reagiert, wo Gott ihn angesprochen hat? Hier bin ich. Hineini. Dreimal lassen wir das im Text. Gott sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und die Worte werden die Bibel teilweise übersetzt mit siehe, sind wir wieder bei den Augen, schau, oder hier bin ich. Und nehmen wir es zusammen, schau, hier bin ich. Hier bin ich, das drückt Bereitschaft aus. Eine demütige Haltung, voller Ergebenheit und Bereitschaft, hier bin ich. Das zweite Mal lesen wir es im Vers 7, wo der Isaac sagt, mein Vater. Und der Abraham am Isaac antwortet, hier bin ich, mein Sohn. Gegenüber der eigenen Familie, der eigenen Kind, hier bin ich. Hey, das ist ein Schlüssel, nehmt den mit. Wenn euch euer Partner etwas langs will erzählen, wie schön, wenn man als Gegenüber sagen kann, da bin ich. Okay? In meiner Ganzheit. Ich höre zu, ich versuche zu verstehen, ich versuche helfen zu stützen, ruhig zu sein. Und wenn Kinder spielen und man zu ihnen sagen kann, da bin ich. Mit dir, für dich. Wenn Jugendliche nicht mit einem reden wollen und man einfach sagen kann, da bin ich. Schau. Wenn man aufhört abwaschen, seine Zeitung oder das Tablet wegleitet und einfach sagt, da bin ich. Ohne zu erwarten, dass auch wirklich etwas kommt. Und wenn nichts kommt, zu wissen, es ist keine verschwendete Zeit. Und das dritte Mal lesen wir das im Text. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. In seiner Bereitschaft ist Abraham immer noch bereit gewesen zu hören. Und ich denke, der Abraham hat schon die ganze dreitägige Reise eine Stimme gehört. Ein Wunsch, ein Bedürfnis. Den Isaac nicht müssen zu opfern. Immer wieder Ausschau haltend, dass Gott irgendwie den Kelch an ihm vorbeiziehen lässt. Vielleicht hat er so stark den Wunsch gehabt, dass er gedacht hat, ich habe Gottes Stimme gehört. So ein bisschen, hey Abraham, es ist gut, du musst dich nicht opfern. Nur, um zu der erschreckenden Wahrheit zu kommen. Das war jetzt mein Wunsch. Das war gar nicht Gott. Eine schreckliche Einbildung. Hey, der Abraham hat sich taub machen müssen. Ein Gesicht wie ein Kieselstein. So taub, dass er überhaupt so etwas Schreckliches machen kann. Und der Engel des Herrn schreit zweimal zum Abraham seine Taubheit durchbrechen. Abraham, Abraham! Und das Blut in Abraham seinen Adern ist stillgestanden. Hier bin ich. Mit meinem ganzen Schmerz, hier bin ich. Mit meiner ganzen Hoffnung, meinen Sohn irgendwie verschonen zu dürfen, hier bin ich. Dein Knecht, da bin ich. Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Und das Blut in Abrahams im Körper hat ihn wieder angefangen zu beleben. Und ich kann mir nur vorstellen, dass dann einfach so, danke, 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 Herr. durch seinen Kopf gegangen ist. Ich glaube, wenn man jemanden tot geglaubt hat und es dann nicht so ist, kann man nur danken. Zweimal antwortet Abraham Gott mit: Hier bin ich, hineini. Wie nach ihm eine Reihe von Gott gesandten Personen, einige haben es vielleicht schon so ein bisschen im Kopf, der Jakob sagt: Hier bin ich, wo Gott ihm im Traum erscheint. Vor dem brennenden Busch sagt der Mose: Hier bin ich. Wo Gott den Prophet Samuel beruft, sagt er: Hier bin ich. Und wo der Jesaja eine Vision hat, sagt er: Hier bin ich, sende mich. Der Hananias, wo Gott ihn beruft, zum schrecklichen Saulus zu gehen: Hier bin ich, ich gehe. Lasst uns auch so demütig bereit reagieren, wenn Gott uns ruft. Ich möchte betonen, das Schockierende an dieser Geschichte ist nicht, dass eine Gottheit ein Kinderopfer fordert. Das ist nicht das Schockierende. Schockierende ist, dass Gott, Jahwe, sein eigenes Kinderopfer stoppt. Erinnerst du dich noch an die Angst, nicht gesehen zu werden? An die waghalsigen Dummheiten, wenn man so will, auf den sozialen Medien? Nur um gesehen zu werden. Und wenn du denkst, hey, niemand sieht mich, niemand nimmt mich wahr, niemand weiss, wie es mir wirklich geht, dann sag: Hier bin ich, da bin ich. Sag's. Da bin ich in der Gemeinde. Und sag's Gott. Er sieht dich. So können wir auch ins hörende Gebet einsteigen, wenn wir einfach sagen: Jahwe Jireh hineini. Das sind keine magischen Worte, aber vielleicht Worte, die einen erinnern können an das, was heute gesagt ist. Das, was der Heilige Geist heute sagt. Jahwe Jireh hineini. Jesus, da bin ich. Da bin ich. Hey, einige von euch denken: Okay, Gott hat zwar das Kinderopfer gestoppt, aber wie kann er das überhaupt fordern? Oder? Das allein ist doch schon Straftat genug. Wie kann er den Abraham auf den 3-tägigen quälenden Weg senden? Der Abraham, wo, wenn man leset, im Vers 22, wo der Isaac fragt: Hey, siehe, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Der Abraham, der ihm sogar noch versichert: Schau, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Wie kann er den Abraham auf den Weg schicken? Wie kann er es zulassen, dass der Abraham am Sohn das versichert? Und dann erst im letzten Moment stoppt Gott, der Abraham. Und ja, nach dem Test meint der Abraham zwar, der Herr sieht, Jahwe Jireh, und versorgt, aber der Test, der geht doch irgendwie zu weit. Da entsteht so ein Vorwurf in uns: Gott, du weißt ja alles. Bist du denn so eine Gottheit, die bequem im Himmel sitzt, während du Opfer forderst und dann irgendwie teuflisch lachst, mit euch spielst? Bring doch deine Opfer selber. Boom. Genau da platzt die Bombe. Ja, du Gott, bring doch dein eigenes Opfer. Und da haben wir den Vorwurf, was sich vielleicht ein bisschen unformuliert in unserem Herz abspielt, klar auf dem Tisch. Opfere selber. Du allmächtiger Gott, mach's doch selber. Leid selber. Und vor unseren Augen ergibt sich plötzlich ein ganz anderer Zusammenhang. Der Vorhang, die dunklen Wolken ziehen sich zurück und wir haben plötzlich eine Vorschattierung auf das, was nach dem Abraham soll passieren soll. Vor 2000 Jahren. Wir sehen wie zwei Geschichten nebeneinander. Als wären sie, für mich, so auf zwei Bildschirmen. Ja, ist nicht der Isaac geritten nach Moria auf dem Esel, wie Jesus nach Jerusalem eingeritten ist. Ja, hat der Isaac nicht sein eigenes Holz für sein Opfer getragen, wie Jesus sein Kreuz getragen hat? Ja, ist dann der Isaac nicht den Berg Moria hochgelaufen, wie Jesus Golgatha hochgelaufen hat? Ist der Isaac nicht auf das Holz festgebunden worden, wie Jesus ans Holz genagelt worden ist? Aber was jetzt? Jetzt nehmen die Geschichten einen anderen Verlauf. Warum jetzt? Warum wird nicht in dem Tod vom Isaac, wenn er jetzt geopfert wird, werden, Jesus Tod fortschattiert? Wäre es nicht viel klarer? Da stirbt der Isaac, da stirbt Jesus. Nein, die zwei Geschichten nehmen einen anderen Verlauf. Isaac, seine Geschichte, Jahwe greift ein. Stopp! Abraham, du sollst nicht dein Kind opfern. Niemals! Nicht für mich. Ich sehe dich. Das Bedürfnis habe ich geschaffen. Du willst deinen Sohn schützen. Super. Ich sehe dich und ich werde dich versorgen. Ich werde dich so versorgen, dass ein Kindsopfer, ein Menschenopfer, niemals von euch gefordert wird werden. Und wir schauen wie rüber zum anderen Bildschirm. Und jetzt ist da Jesus genagelt aufs Kreuz, wie der Isaac gefesselt worden ist aufs Holz. Und Gott griff nicht ein. Und er schreit nicht Stopp. Es ist so schrecklich, dass sich Gott der Vater zurückzieht, abwendet. Und Jesus nimmt das Urteil an, leidet und stirbt. Und da stehen wir jetzt mit unserem Vorwurf gegenüber Gott, bring doch dein eigenes Opfer. Haben wir die gute Botschaft, haben wir das Evangelium verstanden? Genau das hat er doch gemacht. Er hat sein eigenes Opfer gebracht. Schaut, der Vorwurf gegen Gott löst sich in Jesus. So ist es. Vorwurf gegen Gott findet ihre Antwort in Jesus. Und ich sage das nochmal. Vorwurf gegen Gott findet ihre Antwort in Jesus. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist beim Durchlesen von dieser Geschichte. Der Heilige Geist hat euch vielleicht schon etwas aufs Herz gelegt. Ich höre eine Frage durch das Kapitel irgendwie durchschallen, und das ist die Frage von Isaac. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Eine Frage, die in dieser Geschichte nicht gelöst wird. Später opfert es zusammen ein Widder anstelle von Isaac. Aber wo ist das Schaf? Wo ist das Lamm? Hey, circa 2000 Jahre nach der Geschichte ist das Lamm gefunden worden. Und zwar vom Johannes dem Täufer, und zwar am Ufer vom Jordan. Es ist nicht im Gebüsch stecken geblieben, sondern es ist freiwillig gekommen. Und der Johannes der Täufer sieht Jesus, Gottes Sohn, und äußert die folgenden Worte mit einem Gewicht, das ich nicht weiß, ob er das selber verstanden hat damals. Er sagt nämlich, es steht in Johannes 1,29, siehe, das ist Gottes Lamm. Also er sieht Jesus und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das ist Gottes Schaf, das der Welt Sünde trägt. Jesus ist das Lamm. Geopfert und auferstanden. Lass mich das nochmal betonen, das Schockierende an dieser ganzen Geschichte ist nicht, dass eine Gottheit Kinderopfer fordert, sondern dass Gott sein eigenes Kinderopfer stoppt. Das Schockierende, noch schockierender, Gott bringt sein eigenes Opfer. Ein Gottessohn, der für die Menschen stirbt, ist gerade die Umkehr von dem, was der Moloch oder der Baal gefordert haben. Das Gegenteil von dem, was beispielsweise in Karthago praktiziert wurde. Und wir können darum mit dem Abraham sagen, Jahwe Jireh, Gott sieht und versorgt. Er schaut uns. Er versorgt uns mit den Opfern, die wir brauchen. Er versorgt uns sogar mit Jesus, der wegen unseren Sünden gestorben ist. Gern würde ich noch weiter in den Text gehen, weil es gibt definitiv noch Schätze, die sich zu ergründen lohnen. Aber ich glaube, für heute ist es gut. Den Rest überlasse ich euch und dem Heiligen Geist. Hey, Jahwe Jireh, unser Gott sieht und versorgt. Und wenn du immer wieder Mühe hast, an dem festzuhalten, dass Gott wirklich dich sieht, wirklich die Situation sieht in der Welt und wirklich versorgt, dann sag ihm, hier bin ich. Da bin ich. Und wenn der Heilige Geist dir heute etwas aufs Herz gelegt hat, was du Gott opfern sollst, ich brauche das Wort opfern, etwas, was du aufgeben sollst, etwas, was du ihm mit Hand geben sollst, auch wenn es unglaublich schwierig ist für dich. Mit Abrahams im Glauben, dass Gott gut ist und dass Gott das wie auch wieder auferwecken kann. Das ist ein bisschen abstrakt, aber wenn dem so ist, wenn der Heilige Geist dir etwas aufs Herz gelegt hat und du möchtest den Schritt machen und du möchtest Gott hingehen, dann darfst du ebenfalls die Worte sprechen, die der Abraham gesprochen hat. Hineini, hier bin ich. Siehe, hier bin ich. Hey, ich bin bereit, wenn ihr es auch sagen möchtet, dann sagen wir es zusammen. Wir sagen es so ein bisschen langsam. Gott, hier bin ich. Wenn wir ready sind, dann machen wir Achtung, fertig, los. Gott, hier bin ich. Ja, Herr Jesus, gehöre uns, Halleluja. Wir sind deine Gemeinde. Und wenn wir könnt uns das nochmal vor Augen führen und wir heute, bevor wir ins Bett gehen, nochmal anknüllen und einfach nochmal sagen, hey, Herr Jesus, Vater, da bin ich. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich das kann aufgeben, ich schaffe das wie gar nicht. Aber nein, Heiliger Geist, du ermächtigst mich. Gib dir das hin. Das wäre wunderbar. Und hey, wenn man stolpert und fällt, wie im Beispiel am Anfang, oder tatsächlich in Sünde stürzt, dann wissen wir, Gott sieht und versorgt. Er sieht nicht nur, dass du gestolpert bist, sondern das Auffangnetz unter dir ist eigentlich schon ready. Das Auffangnetz durch Jesus, sein Opfertod, ist ausgespannt und erreicht dir seine Hand. Und du kannst aufsteigen wie ein Adler. Er schaut dir. Und jetzt machen wir es so, wir hören noch ein bisschen Musik, lernt das irgendwie noch ein bisschen sitzen. Einige von euch haben das gesagt, hier bin ich. Während dem Lied darf gern jemand vorkommen, wenn dir das der Heilige Geist aufs Herz legt und darf nach dem Lied noch beten. Zwei Personen sind auch okay für mich. Wenn niemand da vorne ist, macht euch keinen Druck. Es soll vom Heiligen Geist geführt sein, dann komme ich am Schluss nach vorne und bete.